Deutschland ist mit wesentlichen Teilen seiner nuklearen Endlagerforschung um Jahrzehnte rückständig, und das liegt an Fehlern im System. Mit einer Öffnung des Systems täten wir einen ersten Schritt hin zu einer intelligenten und freien Endlagerforschung. Das möchte ich in den kommenden Minuten erläutern. Bei der Sicherheit von nuklearen Endlagern geht es um zwei Komponenten: die Standsicherheit der Grube und die Langzeitsicherheit des Endlagers. Komponente 1, die Standsicherheit des Grubengebäudes und seine Abschottung von der Biosphäre während der Beladung, muss über maximal ein Jahrhundert gewährleistet sein und ist Sache von Bergbauingenieuren und ihrer ausgereiften Technik. Komponente 2, die Langzeitsicherheit, ist die Sicherheit der Isolierung des nuklearen Abfalls über 1 Million Jahre. In diesem Fall, im Fall der Langzeitsicherheit, befinden wir uns im Stadium der frühen Grundlagenforschung. Ich möchte das Ausmaß unserer Unkenntnis mit einem Vergleich deutlich machen. Autobauer verstehen heute ihr Fach umfassender als wir Wissenschaftler die Langzeitsicherheit. Versetzen wir uns ins Jahr 1765. James Watt stellt in diesem Jahr seine erste funktionierende Dampfmaschine vor, aber die explodiert noch zu häufig. Damals war der Autobau so weit von seinem Ziel entfernt, wie wir heute von der Langzeitsicherheit von nuklearen Endlagern. Der Verbrennungsmotor liegt noch ein Jahrhundert jenseits des Horizonts, das sichere Autofahrwerk ein weiteres Jahrhundert. In diesen beiden Jahrhunderten mündet die Grundlagenforschung in eine Technik, und erst nachdem die Technik ihre Kinderkrankheiten ablegt, liefert sie die Verlässlichkeit des heutigen Autobaus. Würden wir heute eine Endlage bauen, wäre das so, wie wenn James Watt die damaligen deutschen Straßen mit 40 Millionen Dampfwalzen bestückt hätte, von denen täglich welche explodierten. Das nukleare Establishment hat schon Sicherheitskomponente 1, also die Standsicherheit des Grubengebäudes und seine Abschottung gegen die Biosphäre, in der Asse fehl eingeschätzt, obwohl das Problem im Bereich einer erprobten Ingenieurstechnik lag. Wieso lassen wir Wissenschaftler eigentlich jetzt schon den Bau eines Endlagers zu? Das ist die erste Frage, die Frage nach den Fehlern im Status quo. Die zweite Frage ist, mit welchen Mitteln können wir den Status quo erschüttern? Das ist die Frage nach einer Systemveränderung. Frage 3 ist, warum finden sich in den Reihen des nuklearen Establishments eigentlich keine Systemkritiker, die nach außen treten? Fehlt ein gesetzlicher Schutzrahmen für sie? Ein Whistleblower-Schutz? Im Folgenden werde ich Akteure benennen, Politiker, Wissenschaftler und die Öffentlichkeit, und Vorgänge. Meine Kritik gilt den Schwachstellen im System. Sie soll nicht ethisch-moralischer Appell sein. In einem richtig aufgesetzten System kommt man mit einem Minimum an solchen Appellen aus. Nun also zur ersten Frage: Wo liegen Fehler des Status quo? Akteur Nummer 1 ist die Politik. Sie vergibt Forschungsaufträge gezielt an ihr genehme Institutionen, zum Beispiel die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS. Weder die fachlich Qualifizierte noch die allgemeine Öffentlichkeit fordert Rechenschaft von den beteiligten Wissenschaftlern. Und das ist anders hier in Deutschland als in den USA. Und so kommt es, dass Ziele, Methoden und Ergebnisse nur innerhalb einer engen, durch die Politik abgesteckten Gemeinde kommuniziert werden. Im Gegensatz dazu fordert und lebt der Wissenschaftler in den USA traditionell mehr Freiheit und Kommunikation. So wie die deutsche Politik die Endlagerforschung, so hat die Bush-Administration alle Naturwissenschaften gegängelt. Und daraufhin haben mehr als 15.000 amerikanische Wissenschaftler ihre Legislative den Kongress auf diese Unterhöhlung des amerikanischen wissenschaftlichen Standards aufmerksam gemacht. Punkt 2 bei der Politik. Die Politik lässt wissenschaftliche Zwischenergebnisse zu Lösungen umdeklarieren. Wie relevant diese Ergebnisse tatsächlich sind und wie nah sie uns einer sicheren Endlagerung bringen, kann kein Wissenschaftler sagen, weil kein Wissenschaftler die volle Komplexität kennt. Erst die Techniker gewinnen mit ihrer Methode des Trial and Error einen Einblick in die relative Bedeutung der einzelnen Prozesse, auf die die Wissenschaft aufmerksam gemacht hat. Mit anderen Worten, ein Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft lässt sich von einer fachlich wenig qualifizierten Politik dazu bewegen, den notwendigen Entwicklungsprozess abzukürzen. Beispiel: Die Strahlung des hochradioaktiven Abfalls lädt das Steinsalz, das Endlagermedium, das wir im Augenblick in Deutschland betrachten, lädt also das Steinsalz mit Energie auf. Wir wissen wenig über die Menge der Energie und die Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit, wenn sie sich entlädt. Außerdem besteht zum jetzigen Zeitpunkt kein Handlungsbedarf. Und trotzdem erklärt die Wissenschaft des nuklearen Establishments das Problem als unerheblich. Bei Akteur Nummer 2, dem deutschen Endlagerwissenschaftler, möchte ich 4 Probleme ansprechen, die einem sicheren Endlager entgegenstehen. Dieser deutsche Wissenschaftler unterscheidet nicht zwischen staatlicher Förderung und politischer Einengung bis hin zur Korruption seiner Wissenschaft. Das liegt an seiner Isolation. Intransparenz und Kommunikationsbarrieren aus Seiten vor den Social Media Technologies schirmen seine Arbeit von der Gesellschaft ab. Punkt 2 ist, dieser Wissenschaftler steht mit dem Problem allein, wenn die Politik seine Ergebnisse falsch auslegt oder falsch verwendet. Punkt 3, der deutsche Endlagerwissenschaftler braucht für seine Arbeit ein hohes Maß an Konzentration. Und um sich den Freiraum dafür zu schaffen, handelt er in vorauseilendem Gehorsam, wenn ihm das als geraten erscheint. Während meines Jahrzehnts in den USA habe ich erfahren, dass die amerikanische Kultur, wesentlich ausgeprägter als die deutsche, selbstbewusste, autonome Arbeit schätzt. Ein damit zuweilen einhergehender Verlust von Position und Einkommen wird als Zielstrebigkeit und nicht als Misserfolg gewertet. Der letzte Punkt, 4. Der deutsche Endlagerwissenschaftler arbeitet nur ausnahmsweise für längere Zeit, also mehr als ein Jahr, im Ausland. Eine Kulturbarriere beschränkt sein wissenschaftliches Gesichtsfeld. Die Mitglieder des Arbeitskreises Auswahlverfahren Endlagerstandorte AKN sind ein Beispiel dafür. Im Gegensatz dazu sucht der Industriewissenschaftler den intensiven internationalen Austausch, um sein Produkt zu verbessern. Ich beobachte in der Langzeitsicherheitsforschung eine schon Jahrzehnte andauernde Rückständigkeit. Das ist eine gravierende Folge der selbstgewählten wissenschaftlichen Isolation. Deutsche Modelle schließen immer noch wesentliche Abläufe aus, die zum Versagen von Endlagern führen, obwohl sie in der internationalen fachübergreifenden Literatur dokumentiert sind. Diese Vorgänge werden in der Systemtheorie als Selbstorganisation bezeichnet. Beispiel 1. An der amerikanischen Indiana University in Bloomington hat die international sehr angesehene Arbeitsgruppe um Peter Ortoleva ein mögliches, immer wiederkehrendes Bersten von Endlagerbarrieren vorhergesagt. Ein Oszillieren also zwischen Öffnen und Schließen in geologischen Zeiträumen. Treibende Kraft für die Oszillation ist der Druckaufbau durch Kohlenwasserstoffe. In den langen Zeiträumen zwischen den Bersten sehen die Barrieren intakt aus. Damit widerspricht Otto Lewe einem weit verbreiteten pauschalen Argument, das die Endlagergeologen verwenden. Und das geht so: Wenn eine geologische Formation 10 Millionen Jahre alt ist, dann bleibt sie über 1 Million Jahre genauso, wie wir sie jetzt gerade angetroffen haben. Der Grund für dieses Fehlurteil ist, anders als der anfangs erwähnte Ingenieursbergbau, hat die deutsche Endlagergeologie exakte Wissenschaften wie Physik und Mathematik noch nicht ausreichend eingebunden, und das möglicherweise deshalb, weil unzureichend Öffentlichkeit hergestellt wird, die das einfordern könnte. Beispiel 2. Es gibt geochemische Vorgänge, welche es den Radionukliden ermöglichen, sich wieder zu sammeln, also aufzukonzentrieren, nachdem sie das Endlager verlassen haben. Eine geringfügige Leckage kann sich auf diesem Weg zu einer Metastase des Endlagers entwickeln, einem sekundären Radionuklidlager. Man kann den Vorgang mit folgendem Experiment nachbilden. Schritt 1. Man spannt ein Leinentuch und neigt die Fläche des Tuchs leicht schräg nach unten. Dann gibt man einen Tropfen wasserlöslicher Farbe darauf. Schritt 2. Nach kurzer Zeit hat sich der Tropfen zu einem nach unten verlaufenden Fleck ausgebreitet, in dem die Farbtiefe nach außen hin abnimmt. Bis hierhin reichen die deutschen Modelle der Radionuklidausbreitung. Der nächste Schritt wird in den Modellen von vornherein ausgeschlossen, und der ist, Schritt 3, Wasser anderer Zusammensetzung, also zum Beispiel reineres Wasser, verlagert Farbe vom Zentrum an den Rand des Flecks. Das heißt, unter dem Einfluss von solchem Wasser bildet sich ein Ring höherer Farbtiefe. In der Mathematik wird er als Schockwelle bezeichnet. In diesem Analogversuch ist also die Farbe die aus dem Endlager austretende radioaktive Kontamination und das Leinentuch das Gestein um das Endlager herum. Da das Gestein im Gegensatz zum Tuch nicht homogen ist, verteilen sich die Radionuklide nicht kreisförmig, sondern in Adern und sammeln sich in Wolken, dem Analog zum Ring auf dem Leinentuch. Es bilden sich die erwähnten Endlagermetastasen. Auf diese Weise können gefährliche Mengen des hochaktiven Abfalls im Grundsatz alle Barrieren durchbrechen und in die Biosphäre eindringen. Diese beiden Prozesse, das periodische Bersten der Barriere und die Metastasenbildung, schließt die Gesellschaft für Anlage und Reaktorsicherheit, GAS, wahrscheinlich aus Unkenntnis der internationalen Literatur, von vornherein aus, weil sie sich zu einfache Endlagermodelle macht. Und deswegen ist die GAS heute nicht in der Lage, zeitgemäße Arbeiten zur Erforschung der Langzeitsicherheit zu formulieren. Trotzdem setzt die Politik sie dafür ein. Der dritte Akteur nach dem Politiker und dem Wissenschaftler ist die deutsche Öffentlichkeit. Solange sie sich auf dem Gebiet der Langzeitsicherheitsforschung die Mittel zur Kontrolle auf ganz ähnliche Weise vorenthalten lässt, wie im Fall von Stuttgart 21, kann sich die eben geschilderte gefährliche Einseitigkeit der Wissenschaft halten. Um es noch einmal zusammenzufassen: Die dargestellten Systemfehler sind charakteristisch für einen Wissenschaftszweig, der unter starker politischer Einflussnahme arbeitet, dessen Vorhersagen sich nicht daran messen können, ob sie eintreten oder nicht, der von der übrigen Fachwelt gemieden wird, also isoliert arbeitet, und dessen Ergebnisse die Öffentlichkeit nicht kontrolliert. Nachdem ich Fehler im Status quo dargestellt habe, stellt sich natürlich die Frage: Wie können wir diesen misslichen Status quo erschüttern? Hier kommt das Open Data Konzept herein. Barack Obama hat in einer Regierungsdirektive im Dezember 2009 die amerikanischen Bundesbehörden verpflichtet, Transparenz und Bürgerbeteiligung zum politischen Kerngeschäft zu machen. Getragen wird diese Öffnung durch ein IT-System, in dem data.gov und die vernetzten Social Media wesentliche Teile sind. Teile eines solchen IT-Systems existieren schon in einigen deutschen Wissenschaftsdisziplinen, zum Beispiel in der Beschleunigertechnologie oder bei akademischen Datenbanken und Suchmaschinen. Meine These ist, der Status quo und das damit einhergehende unterentwickelte Problembewusstsein innerhalb der Langzeitsicherheitsforschung wird sich ändern, sobald sich das Prinzip der Open Data auch in dieser Wissenschaft durchgesetzt hat. Insbesondere werden sich voraussichtlich folgende Fortschritte einstellen. Open Data wird in der Wissenschaft alle öffentlich finanzierten Forschungsarbeiten im Internet entgeltfrei und in von Computern durchsuchbarem Format zugänglich machen. Die Folge ist, Applikationen, sogenannte Apps, können dann geschrieben werden, welche diese Informationen aufschließen. Das heißt, mit Suchmaschinen auffindbar machen, mit Computermodellen nachvollziehbar, visualisierbar oder weiterführbar machen. Neue Lösungsansätze werden häufig nach dem Wiki-Prinzip, auch Crowdsourcing genannt, entwickelt. Ein Teil unserer bisher großzügig ungezielten sozialen Energie wird dahinein ausgerichtet werden, dass wir solche Apps herstellen und ins Netz stellen. Aber auch ein ganzes Gebiet neuer Arbeitsplätze wird sich auftun, weil die IT-gestützte Wissensverarbeitung ein wesentlicher Wirtschaftszweig werden wird. Beispiele dafür haben wir schon heute im Bereich von Konsum und Information auf dem iPhone oder dem iPad. Die erforderlichen Daten wurden in computerlesbarem Format zum Beispiel von Google bereitgestellt und dann in billigen Applikationen aufbereitet. Ein weiterer Fortschritt wird die gesteigerte Kommunikationsbereitschaft der Wissenschaftler sein. Ein Einblick in die in den USA gelebte Freiheit der Wissenschaft und Kommunikation vermitteln die im Internet vorgehaltenen Vorlesungen der Princeton University, Princeton Web Media, des MIT in Cambridge, die Videolectures.net und TED, Ideas Worth Spreading. Erst nachdem Deutschland unter Begleitung durch Open Data seinen Rückstand auf dem hier betrachteten Gebiet aufgeholt hat, sind die geochemisch-geologischen Voraussetzungen dafür gegeben, die Exploration von Endlagern zu beginnen. Nicht jetzt sind sie gegeben. Der dritte Punkt, den ich behandeln möchte, ist der Whistleblower-Schutz. In Deutschland fehlt der Whistleblower-Schutz. Im Gegensatz dazu steht in den USA ein öffentlich Angestellter unter einem Whistleblower-Schutz, der in allen Umweltschutzgesetzen und in dem Atomgesetz verankert ist. Ein solcher Schutz ist im deutschen Atomgesetz nicht zu finden. Es ist daher schwer für die deutsche Rechtsprechung, einen Whistleblower als solchen zu erkennen, zu benennen und zu schützen. Ich habe selbst erlebt, dass sogar renommierte Rechtsanwälte einen solchen Fall ablehnen. Zurzeit fehlt der deutschen Endlagersicherheitsforschung noch die Ankopplung an die Öffentlichkeit durch Open Data. Daher wendet sich der Whistleblower zuerst an die allgemeine Öffentlichkeit, also nicht die Fachöffentlichkeit, sondern die allgemeine Öffentlichkeit in Form von den Medien. Und die bringen erhebliche fachliche Unschärfe und Verwirrung hinein, wodurch eine problemorientierte Auseinandersetzung geradezu ausgeschlossen wird. Der Whistleblower findet nur mit Glück eine fachlich qualifizierte Öffentlichkeit, weil die entweder wegen der Kommunikationsbarrieren nicht in ausreichendem Maße existiert oder die wenigen Sachkundigen keine Veranlassung sehen, ein unkalkulierbares persönliches Risiko einzugehen, indem sie dem Whistleblower Gehör schenken. Der Whistleblower ist wegen der Überschaubarkeit der Gruppe der Eingeweihten zurzeit aufgrund der Kompetenz seiner Kritik leicht zu entdecken. Das wäre anders, hätten wir Open Data. Ein gesetzlich verankerter Whistleblower-Schutz in Deutschland ist somit eine notwendige Ergänzung zur Open Data und eine notwendige Basis für eine gute Endlagersicherheitsforschung. Sie können diesen Vortrag im Internet finden unter der folgenden Adresse: akamedia.info, akamedia mit C, / Sciences, / J, / G, / Langzeitsicherheit.html. Ich sag's nochmal: akamedia.info, / Sciences, / J, / G, / Langzeitsicherheit.html. Mein Name ist Jochen Gruber. Sie finden mich im Internet auf meinem Webserver akamedia.info. Wie gesagt, akamedia mit C.